ich will Aufmerksamkeit, ich will Follower. Wenn das deine Motivation ist, dann gibst du den Schlüssel zu deinem Glück in andere Hände, über die du gar keine Kontrolle hast. Lebt einfach euer Leben und lasst euch von der Meinung anderer Menschen nicht beeinflussen. Und mach was draus aus deinem Leben.
Mobbingfrei, weil anders ist das neue Cool. Von und mit Jannik Heile.
Hallo und herzlich willkommen im Mobbingfrei Podcast. Heute wieder mit einer für mich besonderen Ehre. Und zwar habe ich mit dabei Lars Ament. So schön, dass du dabei bist. Ich glaube, viele aus meiner Community werden dich kennen. Ich habe gestern schon beim Event, wo ich sonntagsabends mit ein paar Familien noch zusammen am See saß, so gesagt, boah, hey, ich freue mich voll auf morgen. Ich habe da Lars im Interview und die Mami so, oh, war super, wie toll. Ich habe da sein Buch gelesen, Hörbuch und alles so. Und ich so, okay, wow. Okay, kennen dich ja doch irgendwie viele. Und deswegen so schön, dass du da bist. Ich glaube, vielleicht mal für so ein paar Leute, die vielleicht gar keinen Plan haben, wen ich hier gerade habe. Ich habe hier Lars vor mir. Du hast 12 Bestseller geschrieben, wenn ich mich richtig informiert habe. Und ich glaube, vielleicht eine Sache, die jeder kennt, weil ein paar Leute gab es, wo so, okay, Lars, okay, wer könnte das sein? Und dann habe ich erwähnt, ein bescheuertes Herz. Und dann hat es bei vielen nochmal so Klick gemacht. Und ein richtig schöner Film, ein richtig schönes Buch, was daraus geworden ist. Und wir haben uns heute nämlich versammelt, weil ich eine große Inspiration hatte, weil du auch ein Kinderbuch rausgebracht hast, weil ich anders bin. Und ja. Ich habe zum Beispiel dieses Motto, eben anders ist das neue Cool. Und die Geschichte ja auch, warum dieses Buch entstanden ist, ist ja auch so aus deiner eigenen Jugend heraus. Und ähnlich wie bei mir hat mich ja in meiner kompletten Schulzeit 10 Jahre lang Mobbing begleitet. Und deswegen freue ich mich, dich heute hier dabei zu haben, um mal vielleicht über andere Themen zu reden und um dieses Thema Anderszeit irgendwie nochmal reinzutauchen. Und freue mich richtig, dass du da bist. Deswegen vielen Dank und herzlich willkommen, Lars.
Ja, Jannik, ey, danke für die Einladung. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du hast ja schon alles gesagt. Nee, cool. Richtig cool. Also vielen, vielen Dank für die schönen Worte. Und ja, bin ganz gespannt, was du dir überlegt hast für unser Gespräch.
Ja, cool. Also klar, ich habe Jesse bei mir im Team, wir beide sind dann immer so, boah, vor so Feuer und Flamme immer so, welche Leute können wir irgendwie reinholen? Und wir gucken immer, hey, dass ich Menschen drin habe, wo ich so selber so richtig Lust drauf habe. Und ich hatte Anfang des Jahres eine ziemlich herausfordernde Phase, so auch mental für mich. Und dann habe ich dein Hörbuch durch das schönste Geschenk, was ich von einem Kumpel zu Weihnachten bekommen habe, und zwar über Audible ein Geschenklink, und das war das Buch, oder Hörbuch in dem Fall bei mir, Imagine. Mhm. Und ich habe das dann angefangen im Januar zu hören, wo dann ja so ein kleiner Schicksalsschlag für mich so passiert ist, und das war, ich hätte jetzt rückblickend, ich glaube, hätte ich dieses Buch nicht gehabt, keine Ahnung, wo ich jetzt stehen würde. Also weil das, ich habe das gehört, ich glaube, ich habe gewisse Parts so oft gehört, vor allen Dingen, wo Erik immer beim alten Mann in seinem Studio da drin ist, in seinem Plattenladen, da habe ich, glaube ich, Sachen 3-4 Mal immer und immer wieder gehört. Und das hat für mich schon ziemlich viel bewegt, und ich würde auch so sagen, ich glaube, in vielen Dingen, die du machst, verpackst du so einfach diesen geschichtlichen Part mit total viel Motivation und Inspiration. Und das war das, was mich so gepackt hat und wo ich gemerkt habe, boah, das kommt alles so richtig authentisch und ehrlich rüber. Und dann auch mit deiner eigenen Stimme dieses Hörbuch zu hören. Bei vielen hast du eine andere Stimme irgendwie. Und das war, fand ich allein für mich schon pure Magie. Aber ja, das schon mal irgendwie vorweg. Und deswegen, wie bist du für dich denn so drauf zu kommen, zu sagen, hey, ich verpacke Geschichten, aber die vielleicht eine ganz andere Tiefe haben. Weil ich finde, das ist so eine, du liest oder du hörst das und das fühlt sich an, als könntest du auch von den Erkenntnissen her gerade so eine Woche Workshop irgendwie gehabt haben. Wie sind da so Inspirationen gekommen?
Ja, es ist schwer zu sagen, wo es hergekommen ist. Aber ich kann nur sagen, was mich persönlich interessiert. Und mich interessieren immer echte Geschichten. Mich interessieren Menschen, die aus ihrem Leben erzählen. Mich interessieren Biografien viel mehr als jetzt klassische Ratgeber. Ja, also wo jemand sagt, hier sind die 10 Gründe, wie du glücklich wirst, oder die 10 Punkte, wie du reich wirst oder so. Das hat mich nie interessiert, weil das war mir alles immer zu faktisch und zu langweilig. Und ich bin ja Autor, das heißt, ich mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als durch die Welt zu gehen und ja, das zu speichern, was ich wahrnehme. Also auch wenn ich in Berlin in der S-Bahn sitze und neben mir sitzt eine ältere Dame und die telefoniert mit ihrer Tochter und ich schnapp da einen Dialog auf, den ich interessant finde, dann kannst du da sicher sein, dass der in meinen Notizblock kommt und dass der vielleicht in irgendeinem Buch an irgendeiner Stelle wieder auftaucht. Das heißt, ich denke immer in Geschichten. Ja, deswegen ist mir auch nie langweilig. Ja, und ich glaube, dass wir Menschen viel besser über Geschichten lernen als über den reinen Inhalt. Ja, und ich habe mich eigentlich immer gefragt, was würde ich gerne lesen bei all meinen Büchern? Ich kann auch genau mich erinnern, als ich das Angebot bekommen habe, vor vielen, vielen Jahren mein erstes Buch zu schreiben. Das war eine Biografie und ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ja, ich hatte noch nie geschrieben, also noch nie so viel geschrieben. Ich hatte schon mal für Zeitungen kleinere Artikel geschrieben und so, aber kein Buch von 500 Seiten. Das ist was völlig anderes. Das ist ungefähr so, als wenn du sagst, ich habe schon mal einen Aufsatz geschrieben in der 4. Klasse oder ich schreibe eine Doktorarbeit. Ja, also du kannst es einfach überhaupt nicht vergleichen. Obwohl, in beiden Situationen sitzt du da und schreibst was. Und ich habe mich damals, als ich angefangen habe zu schreiben an diesem Buch, an diesem ersten Buch, ich hatte keine Erfahrung, ich hatte keine, ja, Erkenntnisse, ich hatte keine Erinnerungen, auf die ich zurückgreifen konnte, sondern ich habe mich einfach nur gefragt, okay, was würde mich persönlich als Leser interessieren? Wie würde ich dieses Buch selbst gerne lesen? Und dann haben wir es genau so geschrieben. Und ich glaube, das ist so ein für mich einfach ein Erfolgsfaktor für mich ganz persönlich geworden, einfach Dinge zu machen, die ich selbst gut finde. Weil wenn ich es gut finde, dann habe ich ja schon das Bestmögliche gemacht. Weißt du, dann bin ich nicht mehr
Boah, ja.
so abhängig davon, wie das die Menschen da draußen finden, weil ich habe es ja schon für mich so gemacht, wie ich es selbst auch,
Das
ja.
Bestmögliche rausgeholt.
Genau, ich habe das Bestmögliche rausgeholt. Ich lese gerne Bücher, die so ähnlich sind wie meine, von anderen Autoren
Geil.
und Autorinnen geschrieben.
Witzig. Voll gut.
Ja, ich mache einfach das,
Hammer.
was mir selbst gefällt. Und ich glaube, wenn du authentisch bist und wenn es von Herzen kommt und wenn du einfach Dinge machst, die so voll aus dir rausströmen, dann kannst du gar nicht verlieren. Weil die Energie überträgt sich und du wirst immer Menschen finden, die diese Art von Energie auch wahrnehmen wollen.
Die das auch dann spüren und merken so, boah, der ist gerade ehrlich. Boah,
Genau.
das kommt gerade voll bei mir an, ja.
Genau. Und wie kann etwas falsch sein, wenn etwas ehrlich ist?
Ja, voll.
Ja,
Boah, so spannend.
das ist wie, wenn du Tagebuch schreibst. Es ist unmöglich, dass jemand daherkommt und sagt, das ist nicht gut. Ja, was meinst du denn, das ist nicht gut? Ja, das ist voll uninteressant. Ja, okay, aber es ist mein Tagebuch, das ist mein Leben. Vielleicht dein Blick darauf ist vielleicht aus deiner Perspektive uninteressant, aber es ist ja mein Tagebuch. Es ist ja nicht dein Tagebuch. Es ist mein Tagebuch und dementsprechend kann da überhaupt nichts falsch sein. Und wenn man so herangeht, auch wenn man jetzt zum Beispiel ein Buch schreibt, jetzt in meinem Fall als Autor, ich schreibe für mich und dann ist alles gut.
Boah, Wahnsinn.
Und das kannst du übertragen auf ganz viele andere Lebenssituationen auch. Oder du musst ja kein Autor, keine Autorin sein. Wenn du ein Tischler bist, ein Handwerker bist und du baust einen Tisch oder was auch immer und du baust den Tisch genauso, wie du ihn perfekt findest, ja, dann kannst du damit nicht schieflegen. Es geht einfach nicht. Ja, wenn du einen Podcast aufnimmst und du nimmst deinen Podcast genauso auf, wie du ihn fühlst, ja, dann hast du alles richtig gemacht. Es ist immer nur dann ein Problem, und das haben ganz, ganz viele Menschen, die Dinge machen, um extern etwas daraus zu ziehen. Das heißt, ich mache etwas und will dadurch reich werden. Ich will
Um das
dadurch.
und das zu bekommen,
Ich
so.
will Likes, ich will Aufmerksamkeit, ich will Follower, ich will Applaus. Ich möchte, dass die Leute mir 100 Kommentare schreiben, wie toll sie mich finden. Wenn das deine Motivation ist, dann gibst du den Schlüssel zu deinem Glück in andere Hände, über die du gar keine Kontrolle hast. Völliger Wahnsinn.
Total.
Deswegen kann ich nur allen immer raten, macht das, was ihr selbst cool findet, dann seid ihr nämlich gar nicht so sehr darauf angewiesen, wie andere das finden.
Boah. Aber nehme gerade selber für mich persönlich schon wieder viele Inspirationen mit. So, ich meine, ich bin ein junger Kerl, ich bin 24, ich habe sehr jung mit all dem hier, was ich mache, so angefangen. Ich war so 17, als ich so gesagt habe, so, war cool, ich habe mit 18 meine ersten Facebook-Ads selber geschaltet und so damals. Und klar, bin dann natürlich auf dem Weg auch auf viele Sachen gestoßen und dann hier die Dinge und die Marketing-Sachen und das musst du machen. Dann Dinge gemacht, wo ich dann gemerkt habe, hey, das bin ich doch gar nicht. Wenn ich jetzt zurückschaue, dann habe ich am Anfang Hemden angehabt und die Leute mit sie angesprochen, weil ich dachte, das muss ich machen, weil ich muss ja professionell rüberkommen, damit die anderen mich ernst nehmen. Aber habe ich mich selber ernst genommen? Weiß ich nicht, weil ich mich ja irgendwie verkleidet habe, um anderen irgendwie ja gerecht zu sein. Und ich erinnere mich, dass das auch in einem Hörbuch kam, dass da, glaube ich, auch so dieser größte Aspekt, so diese Angst, nicht genug zu sein, ja auch immer und immer ja irgendwie mitschwingt. Und klar, bei dem Thema Mobbing, womit ich mich ja viel befasse irgendwie, ist das, glaube ich, ein ganz schön großer Kernpunkt, dass die Kids, die Jugendlichen, die das Gefühl haben, boah, ich bin nicht gut genug, deswegen muss ich jetzt hier die neuesten Klamotten tragen, ich muss hier den neuesten Trend hinterherbringen, oh, ich brauche jetzt mit 10 auch schon hier das neueste iPhone, weil sonst werde ich von allen irgendwie nicht gemocht und anerkannt. Und es wird ja auch viel nach außen irgendwie gestrebt, das und das zu haben, weil dann bin ich gut genug, weil dann kann ich cool sein, weil dann kann ich akzeptiert werden. Und für die Eltern ja auch irgendwo, wo das ja dann mitschwingt. Und ich weiß nicht, wie du dieses Thema so erlebt hast, weil du hast ja auch dieses Buch, dieses Kinderbuch, weil ich anders bin, ist ja auch aus deinen eigenen Erfahrungen wieder entstanden und aus deiner eigenen Jugend, wenn ich das richtig gelesen habe.
Also das Buch selbst, das Kinderbuch ist so entstanden, dass ich in Berlin ganz oft am Spreekanal entlang gelaufen bin. Überall, wo Wasser ist, sind natürlich auch Ratten. Klar, ja. Oder wenn du in Berlin mit der U-Bahn fährst oder auch egal wo in der U-Bahn bist, ja, siehst du überall mal eine Ratte. Und die meiste Reaktion von Menschen, wenn sie eine Ratte sehen, ist gleich. Nämlich I wie Ekel. Und ich habe mich dann so gefragt, weil ich persönlich habe gar nichts gegen Ratten. Ja, also ich finde die nicht eklig. Ich finde die, ja, im Gegenteil, ja, so, ich finde die eher goldig und süß, aber ich hatte nie so diese Anfangsreaktion, so I wie eklig. Und ich habe mich dann gefragt, wie müsste sich eine Ratte fühlen, wenn die erste Reaktion ist, die sie jedes Mal erfährt, wenn andere auf sie zukommen, wie eklig ist. Natürlich eine totale irrationale Situation, weil Ratten denken das nicht von sich. Aber dieses Gedankenspiel kam mir. Stell dir mal vor, du bist ein Mensch. Die Reaktion, die dir 99,9% aller Mitmenschen geben, ist wie eklig. Wie müsste sich so eine Ratte fühlen? Da habe ich gedacht, wie traurig. Und wie ungerecht, wie traurig, wie merkwürdig. Und ja, so kam so ganz langsam diese Idee größer und größer und größer geworden. Wenn ich mal irgendwann ein Kinderbuch mache, dann muss auf jeden Fall die Ratte die Hauptfigur sein, weil die Ratte steht ja für etwas sinnbildlich, für den Außenseiter, für die Außenseiterin. Die Ratte ist nicht die Schönheitskönigin. Die Ratte ist nicht der Klassensprecher. Die Ratte ist nicht, wenn man jetzt mal so nach Amerika geht, der Kapitän vom Footballteam in der Klasse, in der Schule, wo alle Jungs und Mädels so sein wollen wie der coole Kapitän. So. Sondern die Ratte ist eher die, die auch im Sportunterricht vielleicht so als Vorletztes gewählt wird. Und dann haben wir so gesagt, ey, wenn wir mal irgendwann dieses Kinderbuch machen, dann muss es diese Ratte sein, weil die Ratte steht für quasi alle, die sich nicht gesehen fühlen. Ja, die sich anders fühlen. Nicht so sind wie die Norm. Ob jetzt geistig oder optisch oder von ihrer Lebenssituation, einfach die, die so ein bisschen rausfallen aus dem Raster. Und ja, dann haben wir eben diese beiden Kinderbücher gemacht und es ist so toll, wie die Reaktionen sind, vor allem von Eltern. Ganz oft höre ich, ach, ich wünschte, ich hätte das Buch gelesen, als ich selbst Kind war. Weil nämlich ganz ein großer Faktor in beiden Büchern, also es gibt ein Bilderbuch, das heißt, weil ich anders bin. Und dann gibt es dazu noch ein Wimmelbuch. Und in beiden Büchern sind meine Glaubenssätze oder ja, mittlerweile sind es die Glaubenssätze von unserer Ratte, ja, also von Quiek, spielen eine große Rolle. Also, ich bin klug, ich bin stark, ich bin geliebt, ich bin in Sicherheit, ich kann alles schaffen, was ich will. Das sind die 5 Glaubenssätze, die sich quasi immer durchziehen. Weil ich habe mich gefragt, schon lange bevor ich selbst Vater geworden bin, wie möchte ich meine Tochter in die Welt schicken? Auch mit dem Bewusstsein, die geht irgendwann in die Kita, die geht irgendwann in die Schule. Der Schulhof ist jetzt nicht unbedingt der freundlichste Ort. Ja, nicht unbedingt. Also da fängt es schon an, dass man sich auch ja behaupten muss und dass man sich durchsetzen muss und dass man ein großes Selbstbewusstsein braucht und dass man an sich glauben muss. Dass man schon so eine Ahnung hat, was ist gerecht, was ist ungerecht, dass man so eine Wertevorstellung hat. Und ich habe mir gedacht, stell dir mal vor, du liest deinem Baby und deinem Kind jeden Abend als Ritual diese Glaubenssätze vor. Vom Schlafengehen. Ich bin klug. Ich bin stark. Ich bin geliebt. Ich bin in Sicherheit. Ich kann alles schaffen, was ich will. Und das Kind wächst mit diesen Glaubenssätzen auf. Natürlich muss das auch vorgelebt werden, das ist völlig klar. Aber das Kind wächst mit diesen Glaubenssätzen auf, dass das die Wahrheit ist. Und jetzt stell dir vor, was passiert. Du bist in der Kita, meinetwegen 4 Jahre alt, und es kommt ein Junge zu dir und sagt, ey, du bist so richtig doof, wir hassen dich alle. Und das Kind sagt, das stimmt doch gar nicht. Ich bin klug. Ich bin stark, ich bin geliebt, ich kann alles schaffen, was ich will. Ist doch gar nicht die Wahrheit, was du sagst. Also wenn du es schaffst, einem Kind so eine innere Ritterrüstung mitzugeben, so eine innere Stärke, dass von außen kommen kann, was auch immer, an dieser inneren Stärke wird nicht gerüttelt, weil das ist die Wahrheit. Natürlich klappt das nicht immer 100% und es wird, darum geht's auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass du jetzt dein Kind mit einer Schutzausrüstung durch die Welt schickst und das ist dann super hell und es wird nie irgendwas passieren. Darum geht's nicht. Es geht nur um dieses Mindset. Es geht darum, so eine Grundhaltung zu haben, wie man sich selbst und die Welt sieht. Weil ich glaube, wenn wir starke Kinder in die Welt schicken, müssen diese Kinder später als erwachsene Menschen nicht mehr repariert werden.
Voll. Volle Kanne.
Jedenfalls nicht mehr so viel repariert werden. Ein bisschen Reparatur muss immer sein, aber nicht mehr so viel. Ja, und wir machen das und ich habe das auch schon gemacht, bevor wir unser eigenes Kind hatten, weil ich wirklich geglaubt und felsenfest der Überzeugung war, dass das funktioniert. Und die Resonanz von den Eltern, die ist so schön, dass die sagen, ey, das ist unser tägliches Abendritual. Wir sagen die Sätze mittlerweile jeden Abend vom Einschlafen auf und das ist ja klar, das sind diese Glaubenssätze, die sich verankern, ja, und die meisten Probleme, die viele Erwachsene haben, die kommen halt daher, dass sie negative Glaubenssätze gespeichert haben, wie sie die Welt sehen. Diese Glaubenssätze sind wann gespeichert worden? Als sie klein waren. Ja, ich muss was leisten, um geliebt zu werden. Das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz. Den hast du dir abgespeichert, vielleicht mit 5. Du bist heute 35 und du glaubst immer noch das, was du dir mit 5 Jahren abgespeichert hast. Das ist so, das läuft einfach unterschwellig immer mit, das läuft immer
so
mit.
Dein Programm einfach, klar.
Das ist dein Computerprogramm. Und wenn du da schon früh anfängst und schon gegensteuerst und so gute, positive, motivierende, inspirierende, selbstliebende, ja, Glaubenssätze, Manifestationen zu verankern, dann ist es das Beste, was du für dein Kind machen kannst.
Boah. Voll. jetzt habe ich zum Beispiel viele in der Community, die haben Kids, die sind 10, 13, das ist so das Durchschnittalter, mit dem wir uns so mal viel befassen, natürlich schon gewisse Sachen irgendwo verankert sind, wo schon gewisse Programme programmiert sind vielleicht, aber natürlich auch auf irgendeiner gewissen Art und Weise. Und ganz viele, gerade zu diesem Thema Anderssein, verknüpfen das halt unfassbar negativ. Ach kacke, ich bin anders. Ach Mist, ich kann nicht so sein wie die anderen. Wie würdest du das so für dich angehen oder beschreiben, dieses Thema? Ja?
Das ist exakt das Thema unseres Kinderbuches.
Ja, geil.
Ja, also unsere Ratte Quiek, die ja guckt die anderen Ratten an und denkt immer, sie ist schlecht, weil das, was die normalen Ratten in Anführungsstrichen gerne machen, das macht unsere Ratte Quiek nicht gerne. Also unsere Ratte, die spielt nicht gerne im Müll und die ist nicht gerne auf dem auf dem Schrottplatz unterwegs und die macht einfach die Dinge, die normale Ratten machen, mag sie nicht. Sondern sie mag lieber tanzen und sich bunt anziehen und singen und in der Sonne liegen und also einfach komplett anders als die anderen Ratten. Und dann geht eben unsere Ratte so ein bisschen durch die Welt und lernt andere Tiere kennen, die auch anders sind. Und dann hört sie irgendwann so eine Stimme und diese Stimme und sie weiß gar nicht, wo die herkommt. Und man muss ganz kurz dazu sagen, unser Kinderbuch ist für Dreijährige gemacht, ja. Also, oder für ab drei, kann man sagen, ja. Also, es lesen auch Sechs- und Siebenjährige, aber es ist quasi klar für kleine Kinder. Deswegen natürlich alles sehr einfach gehalten. Und irgendwann hört eben Quiek diese Stimme und sie weiß gar nicht, wo das herkommt. Und diese Stimme ist ihr Herz. Und ihr Herz sagt zu ihr, es ist okay, so wie du bist. Du bist wunderbar, so wie du bist. Du darfst so sein, wie du bist. Und ich kann nur sagen, ich als erwachsener, ja, Künstler, als erwachsener Autor, je unterschiedlicher du bist, je mehr anders du bist, desto besser. Also, du musst dir einfach die Perspektive wechseln. Stell dir vor, das sind 20 Jungs und alle sehen gleich aus. Alle haben die gleichen Interessen, alle haben den gleichen Haarschnitt, alle haben die gleichen Klamotten und alle haben den gleichen Musikgeschmack.
Langweilig.
Genau. Langweilig. Absolut langweilig. Und jetzt bist du der, der vielleicht die grüne Haare hat. Jetzt bist du der, der vielleicht nicht irgendwie weiße Sneakers hat und blaue Hosen, sondern rote Sneakers und grüne Hosen. Einfach, weil es deine Lieblingsfarben sind. Mach nicht den Fehler, dass du dein Licht runterdimmst, damit andere sich nicht geblendet fühlen. Das ist nämlich ein großes Problem. Menschen, die andere mobben zum Beispiel, ja, Menschen, die andere runterreden, klein machen, die machen das nicht, weil ihnen das nicht gefällt, was sie sehen, sondern sie machen das, weil sie sich von dem Licht der anderen Menschen geblendet fühlen. Die haben so ein krasses Minderwertigkeitsgefühl, dass sie es nicht ertragen, dass da jemand ist, der glücklich ist, der schön ist, der anders ist, der mehr leuchtet, sondern sie müssen etwas kaputt machen, damit sie selbst sich besser fühlen. Das ist natürlich schwer. Ja, klar. Wenn du so 10 Jahre alt bist, dann bist du in der 4. Klasse. Ja, wechselst vielleicht gerade die Schule, kommst in die 5. Klasse auf eine andere, auf eine
größere Schule.
Auf eine größere Schule. Es kommen andere Kids zusammen. Kinder sind wahnsinnig gemein. Ja, das dürfen wir bei all dem auch nicht vergessen. Ja, also Kinder sind extrem, ich sag's anders, Kinder können extrem gemein sein. Ja, wenn du dann einzeln mit denen sprichst, sieht das alles wieder anders aus, aber.
Und auch nur von Mama und Papa geliebt werden.
Genau, jeder Mensch trägt seine Unsicherheiten mit sich. Jeder. Wirklich jeder. Egal, ob du gerade auf die Welt kommst oder ob du 80 bist, ob du ein Superheld bist, ein Superstar, ob du Millionär bist oder nicht. Völlig egal, wo du herkommst. Wir haben alle unsere Unsicherheiten. Und jetzt ist halt, ja, der entscheidende Faktor, wie kriegst du es hin, dass du in Kontakt kommst zu deinen Unsicherheiten, mit ihnen ins Gespräch gehst und ein gutes Gespräch führst, ohne dich selbst runterzuziehen und ohne dich selbst weniger wertzuschätzen, weil du vielleicht auch andere siehst, die es besser können. Und ich glaube, für Kinder ist es halt essentiell, dass die Eltern das einfach vorleben. Ich glaube, anders wird es wahnsinnig schwer, wenn die Kinder zu Hause einfach keine Werte vermittelt bekommen, wenn die Kinder zu Hause das Gefühl haben, dort können sie nicht ehrlich sein. Dort müssen sie sich auch verstellen, um geliebt zu werden. Das muss man sich ja mal vorstellen, was das für ein wahnsinniger Druck ist. Du bist, bleiben wir bei den Zehnjährigen oder bei der Zehnjährigen. Du kommst von der Schule nach Hause und vielleicht hast du ein Mobbing-Erlebnis hinter dir oder du hast das Gefühl, du bist eine Außenseiterin, Außenseiter. Du hast das Gefühl, du gehörst nicht dazu. Da kommst du nach Hause zu Eltern, die vielleicht gar nicht da sind, die gar kein Interesse an dir haben, die vielleicht sowas sagen wie, naja, das ist normal, stell dich nicht so an.
So schlimm ist es doch nicht.
Das ist doch alles ganz normal, ja, es ist so alles kein Problem. So, das heißt, dann geht dieses Kind in sein Zimmer und weiß, okay, zu Hause werde ich nicht verstanden, in der Schule werde ich nicht verstanden. So, warum bin ich eigentlich hier? Und dann kann es auch ganz schnell in so eine ganz, ganz schwierige und komplizierte und gefährliche Situation kommen, dass dann Kinder dann auch Dummheiten machen.
Ja.
So. Aber das muss man sich immer wieder vorstellen. Und ich sage wirklich allen Menschen immer, stellt euch mal vor, in Konfliktsituationen oder auch in Gesprächen, wenn du glaubst, du hast zu 100% recht, frag dich, würdest du dein Leben darauf verwenden? Also, weißt du, ich habe eine Meinung und mein Gegenüber hat eine andere Meinung. Und ich sage, ey, aber mach das mal so, wie ich das dir sage, weil ich habe recht. Und vor allem in der Eltern-Kind-Situation ist es ja, da hat ja ein Kind keine Chance. Ja?
Meistens nicht, ja.
Meistens nicht. So. Und sich immer wieder zu fragen, selbst wenn ich 100% denke, ich habe recht, würde ich mein Leben darauf verwetten? Oder gebe ich vielleicht in der Kommunikation Raum, um mal wirklich zuzuhören, um wirklich Verständnis zu zeigen, die Perspektive zu wechseln? Ja, wie fühlt es sich denn an, in den Schuhen von meinem Gegenüber zu laufen? Wie fühlt es sich denn an, morgens in die Schule zu gehen mit dem Gefühl von, jetzt muss ich hier 6 Stunden durchhalten irgendwie? Und ja, das. Also ich bin kein Mobbing-Experte, ich bin auch kein Kindertherapeut und sowas, ja. Ich denke halt immer nur als Mensch.
Und ich glaube, das machen die wenigsten.
Ich versuche mich einfach in ganz viele Situationen hineinzufühlen. Wie fühlt sich der, der jetzt den Stein geworfen hat? Und wie fühlt sich der, der den Stein abbekommen hat? Ja, das Problem natürlich in der heutigen Zeit ist, dass sich die wenigsten Menschen die Zeit nehmen. Ja, Lehrer, Lehrerinnen kriegen wahnsinnig viel gar nicht mit. Und wenn sie was mitkriegen, haben sie gar nicht die Kapazitäten, sich wirklich darum zu kümmern. Eltern kriegen auch, da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, fast nichts mit von ihren Kindern. Ja, die Kinder, Eltern sagen, ja, mein Kind ist so brav und so toll, ja. Da kann man leider auch sagen, du hast wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie dein Kind ist in der Schule, in einem anderen Kontext.
Ja, das macht es ja später so schwer, weshalb oftmals immer so diese Gespräche nicht funktionieren von, ich stelle es mal ganz blöd dar, einfach selber, so der Part von dem mobbenden Kind, die Eltern, und das Kind, was gemobbt wird, die Eltern. Zu 99% der Fälle funktionieren die Gespräche nicht, auch zwischen den Eltern, weil die Eltern von dem Kind, was zum Beispiel mobbt, ein ganz anderes Bild haben. Die sagt, das ist der liebe Junge, der mag doch hier alle, der geht hier immer regelmäßig spielen. Die verstehen das nicht. Dann ist das direkte Boom-Angriff.
Genau.
Voll.
Was war, das würde mich mal interessieren, was war deine Strategie, wenn du sagst, du hast eine Historie als Gemobbter? Also erstens, was war deine Rettungsstrategie? Und zweitens, hat das irgendwann aufgehört? Und hast du aktiv was gemacht, damit es aufgehört hat?
Ich glaube, meine Rettungsstrategie, war Schule zu vermeiden. Also mich nicht dem auseinanderzusetzen, zu schwänzen, nicht hinzugehen, weil Schule für mich war Hölle gleichgestellt. Aber das hat sich vielleicht nicht anders angefühlt. Ja, das war meine, glaube ich, Vermeidungsstrategie, zu verstecken. Ich habe mich in Bibliotheken versteckt, dann immer in den Pausen und geguckt, allem irgendwie dann aus dem Weg zu gehen, weil ich das nicht standhalten konnte, all das, was da passiert ist. Also irgendwann haben meine Eltern gecheckt, okay, das ist jetzt nicht einfach nur so geärgert werden. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich überhaupt richtig öffnen konnte. Und natürlich die klassische Frage, wenn ein Kind nach der Schule kommt, ist, und wie war's?
Naja.
Irgendwann ist so, ja, gut, okay, war das so okay, dann weil gehst, klar, Mama und Papa hatten ihre Themen noch.
Dann gehst du aufs Zimmer und das ist Thema erledigt.
Und war es natürlich überhaupt nicht. Bis sie halt irgendwann gemerkt haben, nachdem ich dann auch so Sachen gesagt habe, wie mit, glaube ich, will jetzt mal die Klasse wechseln und so, dann mal so ein bisschen hellhöriger wurden. So, aber natürlich ist das natürlich dann schon das Ende vom Lied gefühlt. Da ist schon mittendrin, das ist dann nicht mehr Anfang Mobbing oder so, das ist dann mittendrin und das geht dann schon mehrere Monate, in meinem Fall beispielsweise. Ja, dann haben das irgendwann meine Eltern, glaube ich, ziemlich gut gecheckt und gemerkt, natürlich alles gemacht. Also bei mir ging das dann bis zu meinem Abschluss, also komplette Schulzeit, 10 Jahre lang. Alles gemacht, Schulpsychologen, zu anderen Psychologen zu gehen außerhalb, weil man natürlich irgendwann dachte, ja, vielleicht bin ich es ja doch irgendwie, vielleicht bin ja doch ich der Fehler. Und das war so das letzte Ding, was meine Eltern gemacht haben, weil sie natürlich verzweifelt waren, keinen Ausweg gefunden hatten. Und dann ist natürlich in der Gesellschaft, ja, wo gehst du hin? Okay, Psychologen. Guckst mal, was stimmt da nicht? Anführungszeichen. Seminare habe ich besucht, wo ich wieder mit Kindern spielen sollte und so. Also weirdes Zeug, katholische Kirche, Seelsorger. Also die haben wirklich alles irgendwie gemacht. Und was mir am Ende rausgeholt hat, war für mich Persönlichkeitsentwicklung. Als meine Eltern auf so ein Seminar gestoßen sind und gesagt haben, geh doch da mal hin, mich liebevoll hingezwungen haben. Ich hatte so eine Entweder-Oder-Situation. So, entweder du gehst ein Seminar oder du machst hier und da irgendwie was. Und dann dachte ich so, ja, okay, lieber gehe ich irgendwie 2 Tage auf so ein Seminar und habe dann wieder ein halbes Jahr Ruhe. Das dachte ich mir. Ja, dann saß ich da auch in so einer Reihe und dann wurde auch über das Leben gesprochen. Da ging es gar nicht um Mobbing oder so, sondern es war klassische Life-Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Und das war für mich Horizont gesprengt, weil ich gerade natürlich ein gewisses Bewusstsein hatte, dann irgendwie mit 16, 17, dann später. Und das war dann der Knackpunkt. Aber in der Schule, oder dann, ich sag mal, so in der schwersten Zeit, wo ich dann gerade so 10, 13 war, da ging gar nichts, da war mein Selbstwert so im Keller. Also ich dachte von mir selber, ich bin der Fehler.
Hast du damals Sport gemacht?
Ja, den habe ich aber aufgehört, aufgrund von dem Mobbing. Ich habe Fußball gespielt, 7 Jahre lang, das war mein Traum. Aber das habe ich aufgehört, weil es da dann auch angefangen hatte.
Waren das die gleichen Kinder, die auch in der Schule waren?
Ja, das war dann auch so das Thema. Das konnte ich echt lange aushalten, auch im Fußball. Weil da war irgendwie eine andere Stimmung. Aber ich würde sagen, ich habe mich total oft halt auch einfach klar zurückgezogen. Obwohl die anderen vielleicht irgendwann gar nicht mehr so krass viel gemacht haben, ich war dann halt voll in der Opferhaltung. Ich war für mich selber im Kopf Yannick das Opfer, Yannick der Außenseiter, Yannick derjenige, der anders ist und komisch und dem irgendwie niemand was zu tun haben will. Ja. Und dann war es Persönlichkeitsentwicklung und andere Fragen mal zu stellen. Das war für mich Game Changer.
Hat damals, habt ihr euch mal überlegt oder hattest du dir mal überlegt, als du gesagt hast, du hast mit Fußball aufgehört, einen Ersatz zu finden in Richtung Kampfsport?
Kampfsport gar nicht.
Also mentale, also eine Mischung aus mentalem Training und physischem Training?
Ich glaube, das war damals gar nicht so krass im Bewusstsein von allen, auch meiner Family, von meinen Eltern. Ich hatte dann mit Badminton angefangen gehabt. Das habe ich nach einem Jahr auch wieder aufgehört. Ja, also spannende Fragen, das nochmal so anders, um mit dem Sportlichen auch zu hinterblicken. Aber nee, der Sportfaktor, der ist dann abgegangen, obwohl ich Sport immer liebe.
Warst du denn gut in der Schule trotzdem? Oder warst du...
Ich war voll Durchschnitt.
Okay.
Also klar, ich hatte dann meine Fächer, wo man dann schon wieder ein bisschen gemerkt hat, weil das Schlimmste war für mich präsentieren und vor Leute stehen. Also
Naja,
das war
klar.
so schlimm, dass ich extra Sechsen kassiert habe, aber das hat glaube
Na gut, ich meine,
aber
da muss man jetzt kein Psychologe sein, ne? Wenn
ja,
du
richtig. Das haben
vor deinen Mobbern präsentieren
ja.
musst, das ist ja völlig klar.
Ey,
Also.
das war für mich irgendwie immer so ein Todesspruchgefühl. Ich dachte so, ich sterbe, wenn ich das mache. Also von der
Und
Angst her.
ja, was hätte dir damals in der Situation geholfen?
Ja, genau das, was ich heute irgendwie für mich mache oder für andere auch mache. Ich glaube, für mich, ja, das ist natürlich die Frage, wie man es sieht, von meinen Eltern gebraucht oder vielleicht auch von außerhalb gebraucht. Von meinen Eltern, glaube ich, gebraucht vielleicht gar nicht immer diese krassen Tipps oder Ratschläge, was ich dauernd irgendwie machen soll und das ausprobieren, sondern die Momente, wo es mir immer am besten ging, war, wenn einfach nur irgendwie so Liebe da war, mal auch dieses Thema mal nicht angesprochen wurde, weil es war natürlich immer Thema, es war immer Thema Mobbing, immer Mobbing da und mir mal wieder die Freude spüren zu lassen. Ich glaube, das hätte so viel mit mir gemacht, so viel Power, so viel Lebensfreude wieder aufgebracht. Dinge zu machen, die mir Spaß machen.
Ich erinnere, also gerade als du das sagst, kommen so ganz viele Bilder in mir hoch. Ich habe ja ein Buch geschrieben, aus dem auch ein Film wurde, dieses bescheuerte Herz. Und ich weiß noch, wie ich damals bei Daniel ist der 15-jährige Junge, damals schwer herzkrank. Übrigens wurde Daniel auch gemobbt in der Schule.
Ja, krass.
Und das war für mich also eine ganz merkwürdige Situation, denn Daniel war schon auf einer, wahrscheinlich sage ich es jetzt nicht politisch korrekt, aber auf einer Behindertenschule. Und ich hatte so das Gefühl, dass auf dieser Schule alle Kinder waren, die irgendwie in einer regulären Schule rausgeflogen sind. Also da waren jetzt nicht unbedingt, also da waren alle Kinder, also so von wirklich hochgradig spastisch gelähmten Kindern im Rollstuhl, die einen Pfleger hatten, bis zu Kindern, die eine mentale Beeinträchtigung hatten, bis zu Kindern, die ja andere Beeinträchtigungen hatten, die du jetzt von außen nicht so gesehen hast. Und mein Gefühl war, in dieser Klasse ist ein bunter Haufen von Kindern, die einfach nicht normal sind. Sag's bewusst in Anführungsstrichen. Und ich dachte mir aus meiner naiven Weltsicht vielleicht, ah ja, okay, wenn jetzt die ganzen Kinder zusammenkommen, die durchgefallen sind in der normalen Schule, dass die jetzt zusammenhalten. Ich wurde sofort des Besseren belehrt. Ja, die haben sich auch gemobbt auf ihre Art. Die haben auch irgendwie ihre Cliquen gebildet und haben irgendwie die Jacke von dem Frederik runtergeworfen. Jeden Tag immer wieder. Ja, also so, weißt du, was ich meine? Es ist so, das war ganz interessant für mich zu sehen, dass es offenbar im Menschen drin steckt. Ja, also völlig unabhängig von der Sozialisation, Herkunft, Gesundheit, finanzieller Status und so weiter. Das heißt, Daniel wurde auch da gemobbt. Und die Gespräche zu Hause waren halt immer nur Krankheit, Krankenkassen, Arzttermine, Medikamente nehmen, Krankenhausaufenthalte. Also so alles, worüber gesprochen wurde, hatte die Farbe Grau.
Ja, cool
Also
gesagt, ja.
es war alles negativ. Und jetzt bist du ein 15-jähriger schwerkranker Junge, der noch nichts gesehen hat von der Welt. Jetzt wirst du in der Schule gemobbt. Du hast keine Freunde, weil keiner mit dir spielen will, weil du auch gar nicht spielen kannst, weil immer ein Erwachsener dabei sein muss. Weil du halt immer, es muss halt immer jemanden in den Krankenwagen rufen, wenn was passiert. Es muss immer ein Sauerstoff, Sauerstoffgerät tragen. Jetzt hast du keine hohe Lebenserwartung, weil die Ärzte sagen, ja, vielleicht hast du noch ein, zwei Jahre. Und du hast nicht mal Spaß.
Ja.
Und was ich damals, als ich dann Daniel kennengelernt habe, was ich zu ihm gesagt habe, Daniel, ich kann dich nicht gesund machen, ich bin kein Arzt, ich weiß davon gar nichts. Aber was ich machen kann, ist, wir können mal wieder ein bisschen Farbe in dein Leben bringen. Wir können ein bisschen Spaß haben. Wir können uns ein Cabrio mieten und ein bisschen durch die Stadt fahren. Wir können Eis essen gehen. Wir können eine Pizza essen gehen. Wir können, weißt du, einfach mal so rumhängen, was man halt so gerne macht mit 15. Wir können ins Kino gehen. Wir können mal auf ein Konzert gehen. Wir können mal irgendwie Mädels anquatschen im Einkaufszentrum. Und da habe ich gemerkt, wie allein durch den Switch der Themen, dass es eben nicht immer nur um das ging, was nicht gut läuft, sondern
Krankheit,
auf
Mobbing, ja.
genau, auf einmal wurde beim Abendessen darüber geredet, wie cool das Konzert war.
Ja, den Moment auch. Also in dem
Genau.
Moment zu sein.
Genau. Und ich habe gemerkt, wie das auch dieser ganzen Familie total gut getan hat. Einfach mal eine neue Energie, ein neues Thema, mal Input von außen, nicht immer nur in seinem eigenen Saft schmoren und immer wieder die gleichen alten Fragen durchkauen. Ich meine, ist ja klar, du hast hier so ein Glas und dieses Glas hast du gefüllt mit Informationen und du kannst ja nur die Informationen rausnehmen, die du selbst reingefüllt hast. Ja, und wenn du aber nicht weiterkommst und immer weiter versuchst, aus diesem Glas eine Antwort zu finden, kommst du nicht weiter. Und da hilft natürlich, wie du selber gesagt hast, Persönlichkeitsentwicklung. Da hilft es auch mal auf andere Ideen zu kommen, mal andere Geschichten zu hören, andere Bücher zu lesen. Ja, und dann kriegt man auch die Inspiration und dann denkt man vielleicht, ah, okay, vielleicht fange ich an mit Meditation. Vielleicht fange ich an mit Jiu-Jitsu. Vielleicht fange ich an mit Boxen. Vielleicht fange ich an mit einem Ausdauersport. Vielleicht fange ich an, einfach mich und meine Welt anders zu betrachten. Ich muss ja gar nicht den anderen gefallen. Ich muss ja gar nicht irgendwie mich verstellen, damit die anderen mich toll finden. Wenn ich beginne zu lernen, dass ich gut bin, wie ich bin, und dass ich stark bin und dass ich alles schaffen kann, so wie ich bin, dann erzeugt das eine unglaubliche Energie und eine unglaubliche auch eine Aura, die dann andere Menschen davon abhält, weil wenn sie dich dann weiter zu mobben, wenn sie feststellen, das macht dir gar nichts aus, dann macht es ihnen auch keinen Spaß mehr.
Total, total.
Ja, wenn sie aber merken, du willst dazugehören und du wirst auch beim 10. Mal, wo du aus dem Bus rausgetreten wurdest, ja, setzt du dich wieder dahin und versuchst mitzuspielen und versuchst einen Joke zu machen, damit die anderen lachen. Ja, dann wirst du immer das Opfer bleiben.
Ja.
Und dafür brauchst du aber ein starkes Selbstbewusstsein und das geht nicht
Unfassbar.
und das kommt nicht von heute auf morgen. Dieses Grundvertrauen ins Leben. Und ja, aber ich kann wirklich nur allen Eltern sagen, fangt da früh an mit euren Kindern.
Voll.
Ja, und lebt es ihnen vor und macht ihnen Angebote. Und ja, wir haben jetzt auch bei uns zum Beispiel in der Kita, deswegen haben wir auch die Kita gewechselt, da war ein Junge, der hat einfach andere Kinder terrorisiert. Und wir reden hier von Kindern zwischen 3 und 5, ja. Also terrorisiert wirklich mit Steine ins Gesicht werfen und Nase blutig hauen beim Mittagessen. Wo du halt auch merkst, okay, die Eltern haben überhaupt kein Verständnis, also die haben keinen, wie sagt man, keinen Blick dafür, was ihr Kind da macht. Die lassen dem alles durchgehen. Ja, und dann haben wir auch gemerkt, das macht gar keinen Sinn, mit den Eltern zu reden,
Ja, genau, das ist ja dann das nächste Thema, genau.
weil also so auf die Frage hin, ja, also ihr Kind hat ein anderes Kind geschlagen und ihre erste Antwort war oder Nachfrage war, ja, was hat denn das andere Kind gemacht? Das spielt gar keine Rolle, was das andere Kind gemacht hat. Dein Kind hat einem anderen Kind die Nase blutig gehauen.
Wie wenn eine Begründung dafür okay gewesen wäre.
Ja, genau, so nach dem Motto, ja, der hat doof geguckt, ja, dann ist es dann okay. Nee. Und ja, und dann du siehst dann ja auch in der Beobachtung, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, dann weißt du schon ganz genau, das bringt nichts, mit den Eltern zu reden. Ja, es ist wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert und es ist wahnsinnig schwer. Und dann sitzt du dann da und denkst dir, okay, bringe ich dann da meine Tochter hin? Kann ich unsere Tochter da mit einem ruhigen Gewissen hinbringen? Es ist nicht so einfach. Und ja, und deswegen, ja, das Selbstbewusstsein stärken der Kinder, dass sie halt auch sagen, nein, stopp, so. Wir haben unserer Tochter beigebracht, ganz am Anfang schon, dass sie diese Handbewegung macht. Stopp!
Ja, geil.
Ich will das nicht. Stopp, ich will das nicht.
Ja, ich glaube, bei den Kids funktioniert das doch ziemlich gut.
Ja, ja, klar. Und naja, du musst dann natürlich dann mit den Kindern mitwachsen und so. Und ja, geliebte Kinder machen halt so einen Scheiß nicht. Das ist halt auch die Wahrheit. Ja. Voll. Und auch dieses Kind, das andere Kinder mit Steinen bewirft, ist kein schlechtes Kind. Das ist ein ganz süßer Junge. Mhm. Ja, der braucht einfach Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn ich mir die Eltern angucke, ja, okay, dann wundert es mich nicht.
Mein größter Mobber in meiner Schulzeit, der wurde von seinem Papa daheim geschlagen.
Ja.
Eltern waren weg. Ja, was strebt er die ganze Zeit? Anerkennung. Irgendwas in der Schule war. Bam, hat er eine bekommen. Schlechte Note. Bam, eine bekommen. Das konnte ich damals nicht sehen. Aber das haben mir meine Eltern dann erst so richtig später irgendwie vermitteln können, als ich in einem anderen Modus war, das dann annehmen zu können. Mhm. Dann war das so, ach krass, dann ging es ihm ja eigentlich die ganze Zeit viel schlechter als mir. Mhm. Und er, eben wie du gesagt hast, konnte mit meinem Licht vielleicht überfordert oder hat er irgendwas gesehen, um sich selber dann natürlich besser zu fühlen.
Genau, und das ist eben auch so, so wichtig, seinen eigenen Gedanken, vor allem wenn die eigenen Gedanken voller Emotionen stecken, zu glauben. Nur weil man etwas denkt, heißt es nicht, dass es wahr ist. Mhm. Und ja, so, es gibt ja so viele Filme, oder ganz tolle Filme, die gleiche Situationen immer wieder aus anderen Blickwinkeln betrachten. Und dann merkst du auf einmal, so in der ersten Einstellung siehst du den Täter und es ist für dich völlig klar, das ist der Böse. Eindeutig, 100%. Dann siehst du die gleiche Geschichte aus einer anderen Perspektive und auf einmal hast du ein anderes Bild. Ah, okay, der macht das ja nur, weil, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und auf einmal ist er gar nicht mehr der Täter.
Ja.
Und du hast auf einmal sogar Mitleid. Und dann guckst du die gleiche Situation wiederum aus einer anderen Perspektive und dann bekommst du wieder ein anderes Bild.
Und am Ende denkst du, das ist der Held.
Also es ist nie alles so einfach und so klar, wie wir oft denken. Und ja, aber es ist natürlich wahnsinnig schwer. Du bist in der Situation, du wirst gemobbt. Ja, was machst du? Dir hört keiner zu. Ja, was machst du? Und noch schlimmer, dir glaubt keiner. Du wirst nicht ernst genommen. So, und deswegen haben wir zum Beispiel auch einen Grund, weswegen wir unsere Tochter wieder aus der Kita rausgenommen haben, weil wir gesagt haben, sie kann uns ja noch gar nicht mitteilen, was dort passiert. Da konnte sie noch nicht reden, so viel. Also sie war noch nicht in einer Situation, wo sie wirklich mit Worten etwas hätte beschreiben können. Mhm. Das kann sie jetzt ein halbes Jahr später. Und jetzt ist es eine ganz andere Situation. Ist auch eine andere Kita und so weiter. Aber ich glaube, da muss man einfach auf sein Bauchgefühl hören. Mhm. Auch als Eltern sagen, nee, das ist jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr zu früh. Mhm. Es kann sich natürlich auch nicht jeder das leisten. Das muss ich auch sagen. Es kann nicht jeder sagen, ja, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich muss meine Tochter mit 2 schon oder mit 1,5 zum Teil schon in die Kita bringen, weil ich bin hier alleinerziehend und ich muss arbeiten, es geht nicht anders. das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, habe ich auch vollstes Verständnis. Aber wenn es die Möglichkeiten gibt, dann einfach mal beobachten, gut hingucken und dann auf sein Bauchgefühl hören.
Ich bin wieder selber ja inspiriert und finde das cool. Ich habe das Gefühl, ich habe mir hier wie mein eigenes Hörbuch zusammengeschnibbelt mit dir. Richtig gut. Ja, auch. Ja.
Was mich nochmal interessiert, Janik, hast du das Gefühl, dass du diese Unsicherheiten aus deiner Kindheit, dass du die aus oder die Traumata, sagen wir es mal so, dass du die auflösen konntest? Oder sind die immer noch ein Teil von deinem heutigen Leben? Weil es ist ja noch gar nicht so lange her. Ich meine, du bist erst 24.
Ja,
ja. Das heißt, das ist jetzt vielleicht 10 Jahre her. Ja, 8 Jahre, 9, 6, ja. Also
genau.
Das.
Boah, voll spannend. Habe ich mir auch immer wieder oft die Frage gestellt. Aber ich glaube, weil ich dann echt sehr früh auch mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe und meine Eltern auch, dann zum gleichen Zeitpunkt, haben wir als Familie total viel aufgearbeitet auch. Auch so, also was jetzt mal gar nicht, also unabhängig so vom Mobbing oder so, allein nur das, was in der Familie an Kommunikation oder allem da war, so meine Eltern, so dann, dass sie mir gesagt haben, ja, boah, da hast du recht, da waren wir einfach nicht für dich da. Das konnten wir einfach nicht sehen. Viel zusammen geweint, in den Arm gelegt. Aber ich bin jedes Mal, wenn ich da wirklich tief reingehe und da ehrlich bin, dann merke ich, da ist so viel Frieden mit all dem. Also ich komme auch aus so einem kleinen Dorf und ich sehe auch auf Instagram, wer Stories oder so anschaut, was total witzig ist. Und dann ist das jedes Mal so cool. Das ist so, hey, ja, schön, dass sie sich da auseinandersetzen, schön, dass sie das irgendwie verfolgen. Und das ist so, wenn ich mal wieder so in meinem Dorf und da rumlaufe und jemanden sehe, hey, dann bin ich so, dann kommt da nur Dankbarkeit. Da kommt dann nicht, boah, du hast mir hier mein Schulleben zur Hölle gemacht, sondern hey, guck mal, was aus dieser Story entstanden ist. So, dass ich diese Power dann hatte zu sagen, boah, cool, ich tue jetzt einfach vielleicht mal so einen neuen Berufszweig irgendwie einfach mal aufbauen und mache irgendwas so mit Mobbing frei und tu mal mir überlegen, was hätte ich gebraucht? Okay, was habe ich alles in diesen ganzen 10 Jahren an Seminaren und allem besucht? Was waren die besten Dinge? Cool, ich entwickle irgendwie mal ein Programm und guck mal, wie das ankommt. Dann habe ich irgendwie mit 18, 19 meine ersten Coachings gemacht, was mir damals gar nicht bewusst war. So, weil ich halt einfach einen Skill genutzt habe, den ich total liebe und das sind Videos machen. Das habe ich meine Schulzeit für mich entdeckt, so Videos schneiden und so machen. Also habe ich den Skill einfach genutzt, um so die Message rauszubringen. Und das ist auf eine ganz ungewollte, natürliche Art und Weise irgendwie entstanden. Und das für mich heute das größte Geschenk, also Traumata ist, weiß ich, ich beschäftige mich ja jedes Mal mit dem Thema und es neulich dieses Jahr auch wieder so eine Frage von einer, so sind da wirklich Traumata, wo ich mal bei einer Therapeutin war und weil ich da mal drauf blicken wollte. Aber sie auch so, nö. Und ich so, ich bin Frieden damit, so, da ist einfach nichts mehr. Ja. Sondern eher, glaube ich, die Power, die da rauskommt.
Ja, super.
Ja.
Ja. Ja, du hast das Judo-Prinzip angewendet, ne? Du wurdest angegriffen. Ja, und hast quasi diese Energie genutzt und hast daraus etwas Positives gemacht. Das heißt, du hast den Schwung aus der Negativität genommen und daraus was Schönes, was Positives entstehen lassen.
Genau.
Also super. Ja, kannst du echt stolz auf dich sein.
Ja, vielen Dank. Ja, doch, das darf ich mir immer wieder öfters mal noch bewusst machen, aber ich glaube, das war halt jeder mal irgendwie sein Ding. Aber ja, aber ich bin auch genauso ehrlich und sage, ja klar, war es eine Kackzeit. So, ich tue das trotzdem nicht schönreden oder so und sagen, ja, trotzdem irgendwie okay. So, ich weiß, es war eine blöde Zeit, es war schrecklich und alles. Aber zu sehen, was ich mit dieser Geschichte heute so bewirken kann, bei anderen Kids, denen so eine Geschichte zu ersparen und dann zu sehen, wie schnell sowas möglich ist. Jetzt, ich habe ja auch gerade am Anfang erzählt, so, wir haben heute Montag und ich hatte gerade Samstag, Sonntag hier 2 Tage, waren 150 Leute da. Und haben da Familienevents gemacht und das war Disneyland, Legoland, alles in einem. Die Kinder und Eltern haben geheult, weil die nicht gehen wollten. Die Eltern mussten ihre Kinder echt wirklich zerren aus der Event-Location, weil die nicht gehen wollten.
Mega.
So, und das war so krass. Da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut und das so zu sehen, dass ich diese Freude durch so eine Geschichte einer mitgeben kann, das ist so. Keine Ahnung, was da für eine Magie irgendwie überhand nimmt. Aber das ist mehr magisch.
Richtig toll. Ja, und vor allem, du bist 24 und du hast schon so viel jetzt ja auch erlebt und so viele Skills, dazu gewonnen durch deine Erlebnisse, die dir für den Rest deines Lebens auch total nützlich sein werden.
Ja.
Ja, also du bist jetzt schon auf dem Gebiet wesentlich weiter als ganz viele andere, die jetzt eine, ich sage jetzt mal, normale Schulzeit hatten. Ja, das heißt, das darfst du auch nicht unterschätzen, dass du jetzt tatsächlich das für dich positiv genutzt hast.
Mhm.
Ja, also Hut ab.
Ja, vielen Dank. Ja, cool. Ich finde, ja, das ist cool, wie sich das so hier entwickelt. Ich glaube, ich war doch nie interviewmäßig und wurde dann selber so viel auch gefragt. Und ich finde das irgendwie total schön, weil es sich nach so einem einfachen, interessierten Gespräch anfühlt. Nach so einem ehrlichen, lockeren, feiere ich sehr, muss ich sagen. Und wenn ich dann auf die Uhr gucke, denke ich mir so, echt schon eine Stunde hier drin.
Ja, das sind die besten Gespräche, wenn man ja die Zeit vergisst.
Ja, ja.
Und
wie Erik und der alte Mann.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja. Ja. So, cool. Ja, wie war es so für dich? Gibt es noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, boah, das willst du noch unbedingt loswerden? Oder wie fandest du das schon so für dich hier zu sein? Wie war so dein Feeling?
Also sehr schön. Ja, das cool. Feeling mit dir, sehr schön. Und ich kann wirklich nur jedem, der das hier hört, sagen, glaubt an euch, macht euer Ding, das Leben geht so schnell vorbei. Das glaubt man oft nicht, wenn man erst 24 ist. Dann hat man so das Gefühl, ach, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir, was ja auch stimmt. Ja, aber ich weiß noch, wie ich mit 24 in Frankfurt beim Radio saß und dachte, ah, das Leben, es hört nie auf. Und jetzt mit einem Fingerschnips bin ich 46 und denke mir, Wahnsinn, wo ist die Zeit geblieben? Krass. Und dann drehe ich mich um und denke mir, wow, ich habe schon so viel gemacht, interessant. Aber die Zeit, sie rast. Und ich kann wirklich nur sagen, schiebt nichts auf, macht die Dinge, die ihr machen wollt, macht sie heute mit den Menschen, mit denen ihr sie machen wollt. Sagt den Menschen, die ihr gerne habt, dass ihr sie gerne habt. Lebt einfach euer Leben und lasst euch von der Meinung anderer Menschen nicht beeinflussen. Die leben ihr Leben, das ist auch in Ordnung, aber ey, du lebst dein Leben und mach was draus aus deinem Leben. Das ist so ein Geschenk, hier zu sein, auch wenn man das manchmal vergisst. Wenn man so die Nachrichten anschaltet, hat man so oft das Gefühl, ach naja, ist vielleicht gar nicht so cool hier. Aber doch, es ist richtig cool hier und du bist in Deutschland, einem der wohlhabendsten Länder der Welt, einem der sichersten Länder der Welt. Du hast hier alle Möglichkeiten. Nutze das. Also ja, auch in schlechten Zeiten, denk mal drüber nach, wie unwahrscheinlich es ist, geboren zu werden.
Ja.
Ja. Also die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 400 Trilliarden. Das bedeutet, es ist wahrscheinlicher, dass du 6-mal nacheinander im Lotto gewinnst, als Mensch geboren zu werden. Und wer von uns hat einmal im Lotto gewonnen, alle 6 richtige mit Zusatzzahl und Bonuszahl? Ja, ich glaube, keiner von uns kennt irgendwen, der schon mal 10 Millionen im Lotto gewonnen hat. Und das schaffst du 6-mal nacheinander. Und wenn du das geschafft hast, ist das immer noch wahrscheinlicher, als Mensch geboren zu werden. Das heißt, wenn du das gerade hier hörst, bist du per Definition ein Wunder. Weil wenn du in den Duden schaust und danach schaust, was ist ein Wunder? Ein Wunder ist etwas mathematisch nahezu Unwahrscheinliches. Und genau das habe ich gerade beschrieben.
Heißt ja dann auch wiederum, wenn man jetzt mal den Geldwert hernimmt, wie unfassbar jeder von uns eigentlich unfassbar reich ist.
Ja, absolut. Und wir haben den größten Jackpot schon längst geknackt.
Ja, ja.
Wir haben nichts, was wir hier auf der Erde leisten können, hat so einen Wert wie das, was wir schon hinter uns haben. Nämlich, wir haben uns durchgesetzt und wir sind auf die Welt gekommen. Gegen Milliarden an Konkurrenten sind wir hier. Und es gibt einen Grund, weswegen wir hier sind. sucht diesen Grund, findet heraus, wer ihr sein wollt, wer ihr, ja, was ihr machen wollt. Und dann macht es. Und zwar ohne angezogene Handbremse. Vollgas. Einfach machen. Einfach machen. Was soll schon passieren?
Ja.
Was soll schon passieren? Ja, irgendein Projekt geht schief. Kein Problem, dann mach ein neues Projekt. Du hast eine schlechte Note, ist auch kein Problem. Die nächste Klassenarbeit wartet schon. Du findest vielleicht nicht sofort deinen Traumpartner. Ja, ist auch kein Problem. Dann rede den nächsten Menschen an, den du sympathisch findest. Hol dir einen neuen Korb ab, ist kein Problem. Körbe sind gar nicht schlimm. Manchmal braucht man 100 Körbe, um zu seinem Traumpartner zu gelangen. Aber wenn du ihn erstmal gefunden hast, denkst du dir, oh wow, krass. Die 100 Körbe waren notwendig, damit ich jetzt genau hier bei dir stehe. Und so ist das bei allem im Leben. Hab keine Angst davor, vor Absagen, vor einem Nein, vor einer Zurückweisung. Das gehört alles dazu, ist überhaupt nicht schlimm. Aber nutzt die Chancen, die das Leben euch bietet. Das nicht zu tun, das ist schlimm.
Boah, mega. Finde ich sehr stark. Also, weil du vorher auch so meintest, ich bin 24 und ich denke bestimmt, boah, ich habe alles vor mir. Aber gut, ja, ich merke das immer wieder, wenn ich in diesen Vergleich gehe, dann denke ich immer wieder so, oh Gott, ich muss viel schneller sein. Ich muss viel schneller irgendwas machen. Viel zu langsam. Weil ich vergleiche mich halt mit welchen, die sind 10, 15 Jahre älter.
Ja, also der Vergleich ist die Wurzel allen Übels. Weil du vergleichst dich ja immer nach oben und nie nach unten.
Ja.
Deswegen, das bringt auch überhaupt nichts. Du hast gesagt, du hast Fußball gespielt. Jetzt stell dir mal vor, du bist 10, spielst Fußball in der, was ist das, D-Jugend? Keine Ahnung, ja, F, D oder C-Jugend und vergleichst dich mit Ronaldo. Ja, gut. Macht das Sinn?
Überhaupt gar nicht.
Also, lass es einfach sein.
Ja. Geil. Lass es einfach sein, macht keinen Sinn. Ja, voll.
Ja. Guck dir an, wie er dribbelt und dann versucht, das genauso gut zu machen. Und bewertet es aber nicht, wenn du es nicht hinkriegst. Ja, als Ronaldo zum ersten Mal auf dem Platz stand mit, keine Ahnung, 5 oder mit 4, konnte er auch nicht Fußball spielen.
Ja, klar.
Das hat er sich halt antrainiert über die Jahrzehnte. Genauso wie du das auch machen kannst. Aber vergleich deine erste Seite nicht mit der 200. Seite von irgendwem. Macht keinen Sinn.
Macht keinen Sinn. Volle Kanne. War nochmal wichtig zu hören. Cool.
Janik, mein Lieber. Das war ein mega Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Ja, ey, ich danke dir mega für deine Zeit und wie schnell das ging. Also auch der Moment, das war einfach so genial, weil ich habe gesehen, so, du hast dieses Buch mit eben, weil ich anders bin. Ich habe das gesehen und ich hatte so einen Drang. Ich schreibe dem jetzt einfach auf Instagram, weißt du, richtig easy. So, boah, hey, Bam, ich schreibe jetzt halt einfach eine Nachricht hin, boah, ich fühle das gerade so, ich will das unbedingt, ich will den unbedingt Podcast haben. Und ich schicke die Nachricht ab und gefühlt 30 Sekunden später kommt so, hey, Janik, alles klar, machen wir. und ich sitze da noch in meinem, weil ich habe nebendran in der Wohnung, habe ich so einen Sessel, der von der Decke oben runterhängt und ich sitze da noch so drin. Und ich schüttel nur den Kopf und denke mir so einfach? Und ich habe dann immer wieder so die Worte von meiner Mom im Kopf, weil die sich immer total viel mit Spiritualität und der Astrologie beschäftigt und die sagt mir dann immer so jeden Monat, was ansteht. Und dann hat sie eben vor 2 Tagen davor gesagt, Janik, jetzt ist Zeit, dass du die Leichtigkeit in dein Leben lässt und es darf jetzt einfach sein. Ich so, okay Mama, bin voll bereit dafür. Und dann habe ich zwei so Nachrichten abgeschickt und direkt, bam, kommt bei dir und bei einer anderen Person, ja. Und ich denke mir so, das ist es.
Ja, wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer nein.
Ja.
Aber wenn du fragst, dann gibst du dem Universum die Chance, dass du ein Ja zurückbekommst. Aber dafür musst du fragen.
Ja. So toll. Ja, was das auslösen kann, einfach, das ist für mich auch wieder so ein Schmetterlingsmoment. Das ist ja einfach nur eine Frage. Ich hätte auch jetzt denken können, ach, das wird er bestimmt eh nicht lesen. Ach, lass ich's doch. Vielleicht irgendwann anders. Hätte ich auch machen können.
Ja klar, aber dann sagst du schon Nein zu dir selbst, bevor du es überhaupt versucht hast. Und dann, und das Problem ist, wenn du das machst, du gehst dann raus und was du behältst ist, dass andere Menschen zu dir Nein sagen. Obwohl sie es gar nicht gemacht haben.
Oh mein Gott, ja. Huh.
Du hast dir selbst das Nein gegeben, aber dein Unterbewusstsein speichert es ab mit, es lohnt sich gar nicht zu fragen, weil ich höre eh immer nur Nein. Dabei haben die Menschen gar nicht Nein gesagt. Du hast es dir selbst gesagt.
Das ist jetzt für mich so ein Mic-Drop-Moment. Bam, Leute.
Das ist doch ein guter Moment, das Gespräch zu beenden und auf dem Höhepunkt auszusteigen.
Ja, Hammer, oder? Wirklich. Ey, Lars, großes Dankeschön, dass du hier warst. Und ich will auf jeden Fall alles von dir unten verlinken, dass die Leute sich das anschauen können, weil ich wichtig bin, weil ich anders bin.
Genau, weil ich wichtig bin, so heißt das Wimmelbuch, und weil ich anders bin, so heißt das Bilderbuch.
Mhm. Ja. Und sehr empfehlenswert, Imagine, für mich das Buch des Jahres dieses Jahr.
Krass, ja. Danke. Ja. Also, ja, Imagine ist mein aktuelles, ich muss jetzt sagen, Buch für Erwachsene.
Aha.
Ja. Früher hätte ich vielleicht gesagt, mein richtiges Buch. Mhm. Ja, aber mittlerweile schreibe ich Bücher für Erwachsene und Bücher für Kinder. Also Imagine ist mein letztes Erwachsenenbuch. Und es ist auch wirklich eines meiner Lieblingsbücher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da steckt ganz viel Tiefes von mir selbst drin, in diesem Buch. Also ich glaube, das ist das Buch, was am nächsten an mir dran ist. Mhm. Also wer ich wirklich bin.
Boah, kann ich voll bestätigen. Ich habe als Hörbuch zum Beispiel gehört und das ja dann mit einer eigenen Stimme so, ich hatte so oft das Gefühl, so dich da immer zu sehen. Also es war Wahnsinn. Ja, also richtig cool. Ja, Lars, ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir hier sprechen durften, dass
sehr gerne
zusammengekommen sind. Danke für deine Zeit, für deinen Mehrwert. Und dann freue ich mich schon auf die Nachrichten, die kommen werden, die eintrudeln werden. Und bin richtig neugierig auf alles Weitere und freue mich, wenn wir irgendwie in Kontakt stehen.
Auf jeden Fall. Mein Lieber, hab einen schönen Tag.
Vielen Dank, Lars. Vielen Dank.
Ciao.